welchen Preis bist du bereit, für deinen Glauben zu zahlen? Das ist keine angenehme Frage. Sie löst Unbehagen aus. Daher gehen wir ihr gerne aus dem Weg. Allerdings ist es grundlegend wichtig, dass wir uns mit dieser Herausforderung auseinandersetzen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die folgenden Fragen sind nicht nur an euch gerichtet, sondern genauso auch an mich selbst. Welche Kosten nimmst du für deinen Glauben an Jesus Christus in Kauf? Willst du Gott dienen, auch wenn er zulässt, dass dir großes Unrecht geschieht? Willst du Gott vertrauen, auch wenn schwierige Fragen sich nicht auflösen lassen? Welchen Preis bist du bereit, für deinen Glauben zu zahlen? Wer mitlesen möchte, darf aufschlagen. Daniel Kapitel 3. Daniel 3, die ersten 6 Verse. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher und Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, Richter und Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Womöglich ist diese Geschichte den meisten oder allen bereits bekannt. Ich lade euch ein, sie so zu hören, als wäre es das erste Mal. Wir befinden uns im 6. Jahrhundert vor Christus. König Nebukadnezar ist der Herrscher des babylonischen Weltreiches. Einen mächtigeren Mann gibt es zu der Zeit auf Erden nicht. Viele Völker und Länder hat er sich schon unterworfen. Darunter auch das Land Juda zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Viele Menschen der unterworfenen Völker sind gefangen nach Babylon geführt worden oder umgesiedelt. Das heißt nicht, dass diese Untertanen alle in Gefängnissen landen, sondern dass sie in fremden Regionen angesiedelt werden. Dort müssen sie dann arbeiten und Tribut zahlen. Manche dieser Verschleppten sind sogar in Regierungsämter eingesetzt worden. Nun hat der König Nebukadnezar ein gigantisches Bild aus Gold anfertigen lassen, vor dem sich alle Mächtigen seines riesigen Reiches niederwerfen und es anbeten sollen. Es handelt sich dabei weder um einen freiwilligen Akt, noch um den Versuch, die Beamten von einer Religion, einer bestimmten Ansicht zu überzeugen, sondern, wie es in vielen totalitären Systemen üblich ist, geht es darum, die bestehenden Machtverhältnisse zu betonen und zu bekräftigen. Denn wer sich der Anweisung widersetzt und einen eigenen Weg geht, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Wir lesen weiter ab Vers 7. Darum fielen zu bestimmten Zeit als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker, Stämme und Sprachen, nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, o König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Schadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Als das angekündigte Zeichen ertönt, fallen die Massen nieder. Sie beten das goldene Bild an. Das ist einerseits Ausdruck der Anbetung, aber gleichzeitig auch Gehorsam dem Herrscher gegenüber. Doch drei Männer bleiben stehen. Dass sie dadurch auffallen, versteht sich von selbst. Offenbar sind sie mit dem Auftrag nicht einverstanden und halten ihren Widerspruch nicht nur innerlich für sich, sondern sie bezeugen ihn zwar ohne Worte, aber in aller Öffentlichkeit. Ein wichtiger Punkt. Selbstverständlich werden sie sofort für ihre Weigerung beim König angezeigt. Es ist beachtlich, was für eine gewaltige Botschaft ihr wortloses Bekenntnis vermittelt. Es heißt in Vers 12, diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du hast aufstellen lassen. Und das einfach, weil sie nicht niedergefallen sind. Wir lesen weiter, die Verse 13 bis 15. Da befahl Nebukadnezar mit grimmigem Zorn, dass man Schadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen. Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand retten kann? Die öffentliche Provokation der drei Männer entfacht den grimmigen Zorn des Königs. Erstaunlich ist, dass dieser entgegen vorheriger Ankündigung diesen Männern eine zweite Chance bietet. Es hatte ja zuvor geheißen, wer nicht niederfällt und das Bild anbetet, soll augenblicklich in den Feuerofen geworfen werden. Mit seiner letzten Frage zeigt Nebukadnezar, dass die hier ausgetragene Machtfrage weit über die menschliche Dimension hinausgeht. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten kann? Werden Schadrach, Meschach und Abednego sich doch noch für das Leben entscheiden? Oder werden sie bei ihrer Entscheidung bleiben und dafür den Feuerofen in Kauf nehmen? Wir lesen weiter, ab Vers 16. Schadrach, Meschach und Abednego antworteten und sprachen zum König: Nebukadnezar, wie Wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus seiner Hand erretten, O König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Was soll man dazu noch sagen? Die drei Juden lassen sich nicht erschüttern. Sie sehen sich nicht einmal genötigt, dem König eine Antwort auf seine Frage zu geben. Sie sind fest davon überzeugt, dass der Gott Israels in der Lage ist, sie aus dem Feuerofen und aus der Hand Nebukadnezars zu retten. Sie wissen aber nicht, ob er es tun wird. Und da kommt der Höhepunkt ihres Bekenntnisses. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen, und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Diese drei Verse bilden den glühenden Kern unseres Predigttextes. Diesem Bekenntnis wenden wir uns gleich wieder zu, nachdem wir die letzten Verse unseres Abschnitts gelesen und kurz betrachtet haben. Die Verse 19 bis 23. Da wurde Nebukadnezar voll Wut und das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegt. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Weil nun der König Befehl gegeben hatte, den Ofen übermäßig zu heizen, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Dass der grimmige Zorn des Königs durch eine derartige Antwort noch weiter angeheizt wird, überrascht nicht. In seiner Wut lässt er seine Machtdemonstrationen ins Übermäßige steigen. Er setzt seine stärksten Männer gegen diese drei wehrlosen Männer an. Selbst normale Soldaten hätten mit ihnen keine Schwierigkeiten gehabt. Der König lässt den Ofen 7-fach anheizen. Die normale Hitze hätte jeden Menschen getötet. Die Ironie dieser Machtdemonstration ist, dass Nebukadnezars stärksten Männer bei dieser Aktion ums Leben kommen. Schadrach, Meschach und Abednego gehen möglicherweise ihre letzten Schritte. Doch sie gehen sie erhobenen Hauptes. Sie sind nicht überrascht von dem Urteil. Sie haben ja das Angebot des Königs voller Bewusstsein abgelehnt. Für sie steht fest. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, O König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Wärst du in der Lage dazu? Wäre ich dazu in der Lage? Ich weiß es nicht. Und es kommt mir nicht leicht, über die Lippen zu sagen, ich hoffe. Ich könnte Gott zutrauen. Unzählige Gläubige vor uns und bis in unsere Tage sind genau dazu bereit. kehren nun zu dem Bekenntnis von Schadrach, Meshach und Abednego zurück. Dieses wirft meines Erachtens zwei grundsätzliche Fragen auf und mit diesen werden wir uns im Weiteren beschäftigen. Erstens, was in aller Welt bewegt diese Männer dazu, ihr Leben hinzulegen? Und zweitens, woher kommt diese Glaubensstärke? Zur ersten Frage. Was bewegt Schadrach, Meshach und Abednego dazu, den Tod für ihren Glauben in Kauf zu nehmen? Der Text in Kapitel 3 des Buches Daniel enthält keine ausführlichen Angaben zu dieser Frage. Überhaupt erfahren wir nicht viel über diese Männer. Sie kommen in Daniel Kapitel 1 bis 3 vor, sonst werden sie in der Bibel keinmal namentlich erwähnt. Darum müssen wir im weiteren Kontext dieses Ereignisses nach Anhaltspunkten suchen. Wir können mit Gewissheit davon ausgehen, dass diese Männer in ihrem Glauben fest überzeugt waren. Sonst wären ja sie diesen Weg nicht freiwillig gegangen. Das heißt, ihr Leben niederzulegen, stellt für sie einen größeren Gewinn dar, als den Göttern Babylons zu dienen und davon leben zu können. Daraus ergibt sich die Frage, was können diese Männer durch ihren Tod noch gewinnen? Die Vorstellung vom Leben nach dem Tod nimmt im Laufe des Alten Testaments zunehmend eine konkrete Form an. In den Büchern Mose und in den frühen Teilen des Alten Testaments ist das noch sehr unscharf. Aber es wird zunehmend konkreter. Und zur Zeit Daniels und seiner Freunde scheint diese Vorstellung von der Ewigkeit nach dem Tod bereits deutlich ausgeprägt zu sein. Wir lesen in Daniel 12, in den Versen 1 und 2, in Bezug auf die Endzeit. Daniel 12, den letzten Teil von Vers 1 und dann Vers 2. Aber zu jener Zeit, und Daniel bezieht sich hier auf die Endzeit, wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Dieser Befund lässt darauf schließen, dass Schadrach, Meshach und Abednego davon überzeugt waren, dass Gott ihre Namen in sein Buch eingeschrieben habe, und dass er sie zum ewigen Leben erwecken wird. Dieses starke Vertrauen weist auf eine tiefe persönliche Beziehung zu Jahwe hin, wie sie bereits in den Psalmen zu finden ist. Ein sehr starkes Beispiel finden wir in Psalm 73 in den Versen 24 bis 26. Ich lese diese drei Verse. Psalm 73, 24 bis 26. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Im Psalm Asaphs. Wenn diese drei Männer ein solches Gottesverhältnis hatten, dann wird es verständlich, warum sie den Feuerofen bevorzugen, statt Jahwe den Rücken zu kehren und den Göttern Babylons zu dienen. Zusammenfassend können wir sagen, zu der Frage, was also bewegt diese Männer dazu, ihr Leben für ihren Gott hinzulegen? Offenbar ist es eine tiefe Vertrauensbeziehung zu Gott, und die Überzeugung, dass selbst ein vorzeitiger Tod besser ist als ein Leben in der Gottesferne, zumal sie in Gott ewiges Leben haben. Für den Glauben an diesen Gott lohnt es sich zu leben und zu sterben. Damit kommen wir zu der zweiten grundsätzlichen Frage: Woher kommt diese Glaubensstärke? Die Antwort auf diese Frage ist für uns von großer Wichtigkeit, denn sie kann uns helfen, den Weg von einem theoretischen Wissen über die Ewigkeit zu einem praktischen Glaubensmut zu finden. Woher also kommt der Glaubensmut dieser drei Männer? Obwohl wir, wie bereits angemerkt, nicht viele Details aus ihrem Leben kennen, so erfahren wir doch mindestens drei Schlüsselmomente aus ihrem Glaubensweg. Diese Hinweise werden wir von hinten her aufräumen, das heißt, wir starten beim Feuerofen und gehen dann in der Zeit zurück. Der erste Hinweis liegt in dem Bekenntnis vor Nebukadnezar selbst. Vers 17. Sie sagen: Wenn es sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Mit einer leicht anderen Betonung: unser Gott, dem wir dienen. Wie die Männer von ihrem Dienst reden, macht klar, dass dieser Gottesdienst keine einmalige Angelegenheit ist, sondern ein dauerhafter Zustand. Das heißt, ihr ganzes Leben steht im Dienst an Jahwe. Wer sein ganzes Leben dem Dienst Jahwes widmet, der stellt jeden Lebensbereich zu jedem Zeitpunkt unter Gottes Herrschaft. Das war bei den drei jüdischen Männern der Fall. Woran erkennen wir das? Hätten sie nicht jeden Lebensbereich und jeden Zeitpunkt Gottes Herrschaft unterstellt, dann könnten sie in dieser brenzligen Situation zum Beispiel sagen: Unter diesen Umständen kann ich mich vor dem goldenen Bild niederwerfen. Ich ehre Vater und Mutter. Ich morde nicht. Ich stehle nicht. Ich breche keine Ehe. Da kommt es auf dieses eine Niederfallen ja nicht drauf an. Was macht es schon, wenn ich einzig heute vor diesem Bild mich beuge? Ich bleibe am Leben und kann morgen in meinem politischen Amt wieder viel Gutes bewirken. Sehen wir so etwas bei den Männern? Nein, genau das Gegenteil. In diesem Moment, der alles kosten kann, halten sie ihrem Gott die Treue. Die Frage an dich und an mich lautet also: Wem dienst du? Daran zeigt sich, wer dein Gott ist. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du noch zögerst, sie unter Gottes Herrschaft zu stellen? Oder bist du bereit, deine Beziehungen, deine Ausgaben, deine Träume, deine Enttäuschungen, deinen Medienkonsum, deine Zeiteinteilung und so viel mehr Gott zur Verfügung zu stellen? Wenn das der Fall ist, dann befindest du dich auf einem guten Weg, auf dem sich ein starker Glaubensmut entwickeln kann. Ein zweiter Schlüsselfaktor zeigt sich in Daniel Kapitel 1. Abgesehen vom dritten Kapitel ist die Hauptperson im Danielbuch, wenig überraschend, Daniel. Als Hauptperson nimmt also Daniel in Kapitel 1 eine hervorgehobene Stellung gegenüber Schadrach, Meschach und Abednego ein. Auch wenn diese vier jungen Männer zunächst alle das gleiche Schicksal durchmachen. Diese vier jungen Männer aus Juda werden neben anderen jungen Männern in eine Vorbereitung zum Dienst am königlichen Hof in Babylon eingezogen. Zur bestmöglichen Vorbereitung gehört, dass diese Männer mit der feinsten Speise versorgt werden. Diese königliche Speise steht allerdings im Widerspruch zu den jüdischen Reinheitsvorschriften. Das heißt, beim Verzehr der königlichen Speisen hätten die Juden sich Jahwe gegenüber verunreinigt. Aus unserer Sicht heute könnten wir uns fragen, ob das nicht eine belanglose Kleinigkeit sei. Doch schauen wir in den Text. Daniel Kapitel 1, ab Vers 8 bis Vers 14. Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Da antwortete Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Mischael und Asaria gesetzt hatte: Versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Danach soll man vor dir, unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Da hörte er auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage lang mit ihnen. Hanania, Mischael und Asaria, das waren die hebräischen Namen der drei Freunde Daniels. Darum der Unterschied zu Schadrach, Meschach und Abednego, das sind die gleichen drei Männer. Obwohl in den Versen 8 und 9 allein von Daniel die Rede ist, wird bereits ab Vers 10 deutlich, dass diese Rede, die im Namen Daniels niedergeschrieben wurde, auf die 4 jüdischen Männer bezogen wird. Das heißt, der Text selbst lädt uns dazu ein, den Vers 8 nicht nur auf Daniel, sondern ebenso auf seine 3 Freunde zu beziehen. Das würde bedeuten, Daniel und seine Freunde aber nahmen sich in ihrem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Sie erbaten sich vom obersten Kämmerer, dass sie sich nicht verunreinigen müssten. Diese Beobachtung zeigt, die Entscheidung der 4 jüdischen Männer, Jahwe selbst in den kleinen Dingen treu zu sein, ist eine Herzensentscheidung. Sie nahmen sich in ihrem Herzen vor. Somit richtet der Text an dich und an mich folgende Frage: Was nimmst du dir in deinem Herzen vor? Daniel und seine Freunde treffen eine bewusste Entscheidung, ihr Leben nach besten Möglichkeiten den Ordnungen Gottes zu unterstellen. Auch wenn das bedeutet, Hindernisse in Kauf zu nehmen oder einen größeren Aufwand zu betreiben. Im biblischen Denken ist das Herz nicht nur der Sitz des Fühlens, sondern genauso auch der Sitz des Denkens und des Wollens. Es ist der Kern der Persönlichkeit. Im Herzen also werden auch die bewussten Entscheidungen getroffen. Diese Entscheidungen, die unser gesamtes Leben betreffen, die unter Umständen auch zusätzliche Mühe bedeuten können. Darum unterstellen wir im Herzen, mit unserem Denken, mit unserem Wollen, mit unserem Fühlen, unsere Impulse, Leidenschaften, Träume oder auch Ängste bewusst der Herrschaft Gottes. Und auf diesem Weg kann Glaubensmut wachsen. Einen dritten Hinweis, woher der Glaubensmut dieser jüdischen Männer kommen könnte, bieten uns die ersten 4 Verse von Daniel Kapitel 1. Der Beginn des Daniel-Buches schildert die Eroberung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar. Im Jahr 605 vor Christus führte er einen ersten Teil der Bevölkerung Judas ins babylonische Exil. gewaltsame Entwurzelung aus der Heimat und Verschleppung in eine fremde Region. Unter diesen Verschleppten befinden sich Daniel und seine drei Freunde, alle im jungen Alter. Versuchen wir uns einmal ansatzweise vorzustellen, was Exil für junge Männer bedeutet haben mag. Sie werden ihrer Heimat entrissen, womöglich von Familie und Freunden getrennt. Träume zerplatzen, Zukunftsperspektiven fallen in sich zusammen. In vielen Kriegen der damaligen Zeit, das hat sich leider bis heute nicht geändert, war äußerste Brutalität an der Tagesordnung. Menschen wurden auch abgeschlachtet. Männer und Frauen wurden vergewaltigt. Solche Dinge waren an der Tagesordnung in manchen Kriegen. Ob das bei der ersten Eroberung Jerusalems ebenso gewesen ist, können wir nicht mit Sicherheit wissen. Der Text gibt uns dazu keine Angaben. Doch allein diese Überlegungen reichen schon zu der Annahme, dass eine Abführung ins Exil für die Betroffenen eine traumatische Erfahrung gewesen sein wird. Nun sehen wir bei Daniel und seinen Freunden, dass der erlebte Horror nicht dazu geführt hat, dass sie ihr Vertrauen in Gott weggeworfen haben, sondern sie haben trotz dieser schweren Erfahrungen an der Treue zu Jahwe festgehalten, wie wir zuvor gesehen haben. Daran erkennen wir, dass ihr Glaube bereits durch Prüfungen gegangen ist und ihr Glaube hat sich bewährt. Auch unser Alltag bietet reichlich Gelegenheit zur Bewährung unseres Glaubens. In so vielen Kleinigkeiten wird unsere Treue zu Jahwe immer wieder auf die Probe gestellt. Man könnte hier unzählige Beispiele nennen. Nur eines habe ich herausgegriffen. In Beziehungen zu anderen Menschen wird unsere Treue zu Gott immer wieder auf die Probe gestellt. Sei es im engen Familienkreis, mit den Nachbarn oder auch hier in der Gemeinde. Besonders wenn wir verärgert, verletzt sind oder ungerecht behandelt wurden, möchte in uns der Autopilot übernehmen und unserem Gegenüber so richtig seine Fehler spüren lassen. Das wiederum führt zur Verschärfung des Konflikts. Doch bereits im 3. Mosebuch 19, Vers 18 steht: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wir müssen uns daher immer wieder in unserem Herzen dafür entscheiden, Gott und unseren Nächsten zu lieben, unseren Stolz Gott zu unterordnen. Das zum Beispiel sind alltägliche Bewährungsproben unseres Glaubens. Und wer kleine Bewährungsproben bewältigt, wird befähigt, große Prüfungen zu bestehen. Genau das wird auch von Jesus bestätigt. In Lukas 16, Vers 10 sagt Jesus: Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Ich komme zum Schluss. Vielleicht steckst du mitten in einer Glaubensprüfung. Wenn es hart auf hart kommt, können quälende Zweifel in uns aufkommen. Wenn das bei dir der Fall ist, dann ermutige ich dich, sprich mit einem anderen Gläubigen, mit einer anderen gläubigen Person darüber. Wir können uns darüber austauschen, wir dürfen darüber gemeinsam beten. Solche Erfahrungen gehören nämlich zu unserer Glaubensreise. Und sie können dazu beitragen, unseren Glauben zu stärken, ihn zu einer Reife zu bringen. Selbst wenn wir kläglich versagt haben, muss das nicht das Ende unseres Glaubens bedeuten. Jahwe ist ein Gott, der gerne vergibt. Er ist hilft uns, wie Eltern ihren Kindern beim Laufen lernen helfen. Und die geben ja nicht auf nach dem 10. Versuch. Das ist ein Bild aus dem Propheten Hosea. Aber das Ziel ist nicht, dass wir im Stadium des Kleinkindes bleiben, sondern dass wir laufen lernen. Das ist das Ziel. Deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, uns auf Glaubensprüfungen gefasst zu machen. Und darum sollte auch bei Evangelisationsveranstaltungen nicht nur die Befreiung von Schuld und das Geschenk des ewigen Lebens betont werden, sondern die Botschaft, dass der Glaube an Gott kostbar ist und dass er etwas kostet, gehört zum Wesen des Evangeliums. Wir haben die Worte Jesu aus Johannes 15 bereits vor der Predigt gehört. Ich wiederhole die ersten Worte davon. Also das gibt Jesus uns auf unseren Weg mit. Er sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch geredet habe. Die Geschichte von Schadrach, Meschach und Abednego führt uns drei Schritte vor Augen, die zur Entwicklung eines widerstandsfähigen Glaubens gehören. Es sind sicher nicht die einzigen Schritte. Aber sie sind wichtige Bestandteile in diesem Prozess hin zu einem reifen Glauben. Erstens, Bewährung in alltäglichen Prüfungen. Zweitens, die ständige Erneuerung unserer Herzensentscheidung. Und drittens, die Beantwortung der Frage, wem dienst du? Die Kernbotschaft dieser Predigt wird treffend in einem Spruch zusammengefasst, den manche vielleicht bereits gehört haben. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Es ist entscheidend für unseren Weg und für das Zeugnis der Gemeinde Jesu in der Welt, dass wir einen widerstandsfähigen Glauben entwickeln. Dabei gilt, die Kraft dazu liegt nicht in uns, sondern die Kraftquelle dafür ist und bleibt Gott. Darum, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Ich lade euch ein, zum Gebet aufzustehen. Großer Gott, unser himmlischer Vater, in deiner Gnade und Barmherzigkeit uns von unserer Schuld befreit. Wir sind nicht mehr unter der Sünde versklavt. Du schenkst uns das ewige Leben, das bereits hier in der Gemeinschaft mit dir beginnt und nach unserem Tod in deiner unmittelbaren Gegenwart weitergeht. Dank sei dir dafür. Doch du versprichst uns keine mühelose Reise. Dafür aber deine fortwährende Gegenwart und einen sicheren Zielort. Bitte hilf uns, einen widerstandsfähigen Glauben zu entwickeln, in den kleinen und großen Dingen des Lebens treu zu sein und unser ganzes Leben in deinen Dienst zu stellen, auf dass dein Name verherrlicht wird.